Dann sage ich mal wieder Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge im Free Spirit Podcast. Heute wieder mit meinem lieben Freund und Wegbegleiter Robin Kaiser. Und ja, Robin, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir einzutauchen.
Robin, ich habe gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt, ich möchte mal die Frage auf, wie geht es Robin Kaiser auf den Podcast vertagen, damit ich sozusagen die Leute hier gleich mitnehmen können, zu hören, wie es Robin Kaiser in diesen Tagen geht. Robin, wenn du in dieser Zeit, in der wir gerade leben, morgens die Augen aufschlägst, wie startest du in deinen Tag?
Ich starte ja meistens mitten in der Nacht in den Tag und der ideale Tagesbeginn beginnt ganz fließend aus den Nachträumen, dass ich mich erinnere, woran ich gerade geträumt habe, wovon ich geträumt habe und dass ich die Impulse aus den Traumräumen mit in die Tagesräume reinnehme, dass ich überlege, warum hat mir die Seele gerade diese Traumbilder geschickt? Und meistens ist es so, dass ich weiß, worum es da geht. Und dann versuche ich so lange wie möglich, den Traum in mir lebendig zu halten. Das heißt, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, wenn ich dann so unter die Dusche gehe und so mein Tageswerk oder mein Nachtwerk besser gesagt beginne, dann versuche ich ganz viel, mich intensiv meine Ausrichtung auf den Traum, den ich gerade noch hatte, zu fokussieren, um darüber wie so eine Art Transfer stattfinden zu lassen. Weil im Traum ist man natürlicherweise in einem erweiterten Bewusstsein. Und wenn man sich tagsüber immer wieder an diese Traumsequenzen erinnert, dann findet diese Übertragung von den Nacht- und den Tagräumen statt. Und bei mir ist viel los. Es ist eine unfassbar erfüllende Zeit. Es ist so schön und bereichernd von dem, was gerade aus den kosmischen Ebenen einströmt und einfließt. Und zugleich ist es natürlich auch herausfordernd, mit all den verschiedenen Spielwiesen hier auf der irdischen Ebene umzugehen. Also die gleichzeitige Absorption in die höheren kosmischen Ebenen, wo man das Gefühl hat, weit weg gewesen zu sein zum Teil. Gerade wenn ich meditiere oder praktiziere, habe ich das Gefühl, dass es mich schon sehr weit rausführt. Und dann wieder herzukommen und sich der Struktur wieder zu widmen, die es einfach tagtäglich zu tun gibt, Feste zu organisieren oder Nachrichten zu beantworten. Dieser Spagat ist nicht ohne in der Zeit, gerade dadurch, dass es auch einfach sehr hoch beschleunigt alles gerade ist.
Ja, wir haben ja ein bisschen im Vorfeld hin und her geschrieben, worum soll es in diesem Podcast gehen? Ich hatte gesagt, wollen wir nochmal über das Feuerpferd reden, über die Weltpolitik draußen, über das, und du hast viel gesagt, dir geht es mehr um das Innere. Ich würde gerne versuchen, dennoch in diesem Podcast einen Brückenschlag zu machen, weil das, was gerade in der Welt geschieht, sehr, sehr, sehr viele Menschen bewegt und ich auch vermehrt wahrnehme, dass es ein Wunsch nach Positionierung oder Rückmeldung vielleicht auch von führenden Persönlichkeiten, auch in der Bewusstseinsentwicklung gibt, den Menschen wie ein bisschen beizustehen. Deshalb erstmal die Frage, Robin, schaust du gerade auf, also neben den kosmischen Reisen, die du tagtäglich unternimmst, auf das Weltgeschehen, was gerade draußen passiert. Bist du damit verbunden oder sagst du, boah, das hat gerade mit mir nichts zu tun, ich reise nach innen und in meine Welten?
Auf der energetischen Ebene bin ich sehr verbunden, natürlich auch verbunden mit dem kollektiven Schmerzkörper und kriege mit, wie schwierig es gerade für viele Menschen auf dieser Welt ist. Auf der politischen Medienebene bin ich überhaupt nicht connected. Also ich schaue kein Fernsehen, kein Radio. Auch ne, früher habe ich immer mal wieder so Nachrichten so in bestimmten Telegram-Kanälen angeschaut. All das mache ich schon gar nicht mehr. Ich versuche, die Feldebenen zu lesen und mitzubekommen, wann welche Strömungen einsetzen. Und ich spüre schon, dass sich einiges zusammenbraut. Und natürlich kriegt man es mit, wenn Krieg ausbricht. Da bleibt man natürlich Also das kommt schon zu mir an, auch wenn ich viel in kosmischen Räumen unterwegs bin. Und ich versuche einfach immer, den Ort in mir zu finden, von dem aus ich wirklich in Frieden auf diese Welt schauen kann, egal was da stattfindet, egal was da draußen passiert, dass wenn es mich rauswirft aus meinem inneren Ort, dann habe ich falsch geschaut, dann habe ich noch nicht tief genug geschaut. Und sobald diese Spiegelungsdynamik zwischen innen und außen so klar wird, ist es auch klar, dass ich nur in mir die Veränderung bewirken kann, die ich draußen sehen möchte, dass es dort einfach beginnt. Und für viele Menschen ist es einfach durch ja, Politik, durch Medien, durch das, was in der finanziellen Ebene gerade stattfindet, dass so viele Stellschrauben gedreht werden, die wirklich die Engpässe immer größer werden lassen, ist es für viele Menschen nicht einfach. Und umso wichtiger ist es einfach, konsequent den inneren Weg zu gehen, konsequent aufzuräumen, das Feld zu klären, Gedanken auszurichten, das Emotionalfeld zu balancieren. Ansonsten gehen wir unter. Und dafür sind wir ja nicht hier.
Und diesen Brückenschlag möchte ich auf jeden Fall noch machen, dass wir uns die inneren Welten anschauen und was wir in diesen Tagen tun können. Auch vielleicht, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, unser Nervensystem zu stabilisieren und zu regulieren. Und dennoch würde ich gerne mal ein bisschen reinpieksen, wenn du sagst, du guckst da auf der Ebene nicht so hin, sondern bist vielleicht kosmisch reisen. Jetzt könnte ja jemand frech sagen, ja, das ist spirituelle Augenwischerei. Ich beschäftige mich nicht, was mit dem auf der Erde stattfindet. Ich reise in andere Räume. Was würdest du so einem Menschen entgegnen, wenn die Frage aufkommt, ey, die Welt fliegt auseinander? Ja, dann können wir uns ja alle rein theoretisch in irgendwelche schönen Räume zurückziehen, wo es gut ist. Wie würdest du das vielleicht in den Kontext setzen?
Es ist gar nicht möglich, sich in höhere Ebenen zurückzuziehen, wenn bestimmte Stufen, wo wir mit der Welt in Verbindung sind, nicht aufgelöst wurden. Das heißt, wenn irgendwelche Themen da sind, der Identifikation mit dieser Formebene, mit dem, was auf der Welt stattfindet, dann kommen wir gar nicht in die höheren Bereiche. Das heißt, für viele ist es ja die Herausforderung, wie komme ich denn überhaupt aus diesen engen Maschen dieses kollektiven Feldes raus? Und wenn die Zugänge da sind, dass man rauskommt und man aber was übersehen hat, also ich sag mal, wenn man Spiritual Bypassing macht und hier einfach nur die Sachen unter den Teppich kehrt, ja, dann fliegt man schon schnell genug von oben wieder hier auf den Hosenboden und kriegt wieder mit, worum es hier gerade geht. Also, das heißt, nach meinem Gefühl ist im Leben selber wie so eine Art Sicherheitsanker eingebaut, dass wenn man zu schnell zu hoch kommen möchte, aber bestimmte Sachen auf der irdischen Ebene nicht gelöst hat, dann kehrt man halt wieder, meistens ungewollt, wieder zurück. In der einen oder anderen Weise. Das heißt, wenn es möglich ist, in höhere Bewusstseinszustände zu kommen, in Zustände von Seligkeit, in Zustände von Liebe und Frieden, dann ist es natürlich grandios, dass das geht. Denn es ist wundervoll, das einzunehmen und zu halten. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass wir wieder rausfallen, weil es eben noch was aufzuräumen gilt. Und für mich ist immer die Frage, von welchem inneren Ort bin ich der größte Mehrwert für diese Welt? Bin ich ein Mehrwert, wenn ich den kollektiven Schmerzkörper teile? Wenn ich sozusagen selber angedockt bin an diesem Schmerzfeld und das sich durch mein Nervensystem multipliziert? Oder bin ich dadurch ein größerer Mehrwert, dass ich mich löse von dieser kollektiven Ebene, eine andere Schwingung annehme und von dieser anderen Schwingung versuche, das Feld neu aufzubereiten, das Feld neu zu bestellen oder Einladungen aussprechen und zu sagen, es gibt eine andere Realität.
Da kann ich total mitgehen, das verstehe ich total. Ich stelle jetzt mal ein Wort in den Raum. Was ist denn angenommen Zivilcourage? Ich nenne es jetzt einfach mal das Wort Zivilcourage, ja. Wir hören, dass schlimme Dinge passieren, ja. Menschen passieren schlimme Dinge. Du hast auch, das würde ich vielleicht auch mal, Klammer auf, dein Buch Exit the Matrix wieder rausgenommen erstmal, wo viele Dinge drinne stehen, von die wir gerade auf der Weltenbühne sozusagen beobachten können. Und also wenn jetzt Dinge an die Oberfläche kommen, wie viel ist es wichtig und auch zu sagen, ich schaue dahin, ich schaue, was da passiert, Menschen passieren diese Dinge, Menschen sind diese Dinge passiert und diese Menschen verdienen in meiner Welt irgendwie auch ein Mitgefühl und ein echtes Hinschauen von, ey ja, ich sehe, was da passiert ist und ich bin mittlerweile mit Menschen persönlich in Kontakt, denen sehr schlimme Dinge passiert sind, hin zu dem, was du gerade gesagt hast, ich bin kein Mehrwert, wenn ich, ich sage jetzt mal, mit im Leid versinke und nicht in meiner inneren Stabilität bin. Also verstehst du die Richtung der Frage, wie viel Hinschauen ist zivilcouragemäßig notwendig und wo ist es aber auch gut, den Blick dann wieder rauszunehmen und eben das zu tun, was du gerade gesagt hast. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Absolut. Ja. Ich glaube, dass es hilfreich und heilsam ist, auf der Reise irgendwann in den Kaninchenbau abzutauchen und sich zu informieren, was passiert eigentlich auf dieser Welt. Was passiert vor allem auch unter der Oberfläche dieser Welt in den nicht sichtbaren Bereichen und wie sind die Kräfte dort aufgestellt? Und weißt du, ich bin lange Zeit tief in den Kaninchenbau, habe viel rausgefunden, gerade über die Fernwahrnehmung habe ich einfach viel gescannt und geschaut, wie sind die Kräfteverhältnisse, was passiert in der verborgenen Wissenschaft, was passiert dort an Menschenexperimente. Weißt du, ich habe mich so viel damit beschäftigt. Und ich sehe und spüre, it's a one-way road. Es ist eine Einbahnstraße. Das führt nirgendwo hin, sich damit zu beschäftigen, einfach nur um der Beschäftigung willen. Und ich möchte einfach etwas in die Welt bringen, was von einer ganz anderen Frequenz ist als das, was wir bisher kennen. Ganz andere, höhere kosmische Frequenzen hiermit einladen. Weißt du, dass wir unbewusst am kollektiven Schmerzkörper Anteil nehmen, dass wir da drin hocken, alle im selben Boot, mehr oder weniger. Okay, das ist Ist-Zustand. Ich möchte aber zur Verkörperung des Soll-Zustandes, der Zukunft werden, von dem, was ich auf dieser Erde vermehrt sehen und fühlen möchte. Und die andere Seite, die Schattenseite, zeigt sich auf ganz natürliche Weise, wenn ich konsequent, offenherzig meinen Weg ins Licht gehe. Das heißt, immer dann, diese genau die gleiche Dynamik, wie ich vorhin beschrieben habe, ich gehe konsequent meinen Weg in die Liebe, meinen Weg in die Verbundenheit, meinen Weg in den Frieden. Und auf diesem Weg wird mir alles in meinem Geist hochfahren, was noch im Krieg ist, was noch im Hass ist, was noch in der Zerstörung ist. All diese Elemente werden auf ganz natürliche Weise hochfahren auf dem Weg in die Liebe. Aber wir müssen nicht, ich sag mal, in die Dunkelheit schauen, um uns mit der Dunkelheit zu beschäftigen. Wir können unseren Bewusstwerdungsweg ganz klar gehen und auf diesem Weg alles, was unbewusst ist, wird hochkommen, wird auftauchen. Zwangsläufig. Da kommen wir nicht drum rum. Also das heißt, wenn die Dunkelheit, ich sag mal, in uns auftaucht, auf unserem inneren Weg, schau hin, beschäftige dich damit. Aber die Beschäftigung sollte nicht aus mir heraus in die Dunkelheit gehen. Das ist eine Dynamik, wo wir Ich kann das nachvollziehen, dass das eine gewisse Faszination ausübt, gerade für Seelen, die sowas noch nie erfahren haben, die noch gar nicht, die vorher wenig Erdenerfahrung hatten, die stolpern dann in diese Dimension rein und wundern sich, was auf Planet Erde eigentlich läuft. Es ist so eine Mischung zwischen Erschrecken, Faszination, vielleicht auch ein bisschen Abscheu. Und wenn sowas da ist, dann gehen wir da drin verloren. Das heißt eigentlich die Augen der Neutralität, die Augen von, okay, mir ist nichts Menschliches unbekannt, mir sind die Abgründe bekannt, mir sind die Abgründe dieser Welt bekannt, ich bin selber durch sie durchgegangen, ich habe sie in mir kennengelernt, ich habe sie durch Kontakt mit anderen Menschen kennengelernt, all das gehört zu mir, ich bin Teil all dessen. Und ich gehe meinen Weg konsequent weiter in die Transzendenz, in die Auflösung.
Ja, ich finde das wirklich sehr schön ausgedrückt und ich habe das Gefühl, auch wirklich eine gute Antwort auf diese Frage bekommen zu haben, nämlich nicht aus einem reinen Vergnügen oder auf Vergnügen ist ein bescheuertes Wort, aus sich selbst heraus weiter Interesse an der Dunkelheit zu bekunden. Aber wenn jemand da ist, der aktiv Hilfe braucht, natürlich bei ihm zu sein und hinzuschauen. Aber jetzt, nur weil ich abends 20 Uhr nichts Besseres zu tun habe, mir bei Netflix die nächsten Epstein-Files anzuschauen, ist eine andere Geschichte.
Ja, und da ist immer die Motivationslage wichtig. Ne, ist das wie so eine Art Neugier, weil ich wissen möchte, boah, was findet da statt? Und da ist so eine Faszination und
Noch
dann schaut man
abscheulicher
sich
und
das
noch
an
liebevoller,
und
ja.
es ist immer ein Reiz im Nervensystem, ein Trigger, wo man merkt, da wird Adrenalin ausgeschüttet. Da werden Hormone ausgeschüttet, Stresshormone. Ich meine, warum gucken sich Menschen Horrorfilme an? Ich kann es nicht verstehen. Das ist eine Sucht nach Stress. Eine Sucht nach Angst. Und wenn das Nervensystem erstmal süchtig nach Angst und nach Stress ist, ja, dann zieht man sich eben Krimis rein. Aber das ist, also, wenn man es neutral betrachtet, es ist unglaublich, dass wir auf einem Planeten leben, wo die Unterhaltungsindustrie mit so viel Schmerz, mit so viel Angst arbeitet und wir da alle wie die Lemminge reinmarschieren und denken, wow, jetzt kann ich mir mal so richtig am Abend den Stresspegel hochfahren darüber, dass ich mir einen Krimi anschaue. Es ist so gegen die Natur.
Ja, und wir versuchen ja jetzt diesen Brückenschlag immer zu machen. Und du sagst gerade, ich kann es nicht verstehen, wie Menschen sich Horrorfilme reinziehen, woher diese Sucht nach Nervenimpulsen oder Reizungen kommt. Was glaubst du denn, was die Grundlage dessen ist, dass wir Menschen, ob wir uns Horrorfilme reinziehen, ob wir uns Chips reinziehen, ob wir also alles, was. Das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast, die extremen Pole bedient sozusagen. Könnte man jetzt wieder sagen, wir schlagen die Brücke zurück. Ist es Agenda? Ist es Dummheit? Ist es einfach die Variabilität des Planeten Erdes? Aus welchem Blickwinkel würdest du das betrachten?
Ja, erstmal vielleicht aus der seelischen Perspektive ist alles nur eine Erfahrung. Da gibt es keine guten und keine schlechten Erfahrungen. Und es gibt Seelen, die hier auf diese Erde kommen, weil sie hier Angst und Depression und Trauer erleben können und woanders nicht. Das ist nicht, ne, aus der Sicht der Seele ist es nichts Verwerfliches. Aus unserer Sicht ist es natürlich schwierig, weil wir dann echt mit was zu kämpfen haben und vor allem, weil wir uns selber darin verlieren. Weil wir den Gefühlskontakt zu dem, wer wir im Innersten sind, dadurch verlieren. Aber für die Seele ist es erst einmal nur eine Erfahrung. Und wenn wir das in dieser Neutralität sehen können, dann ist es schon viel leichter, damit umzugehen. Und dann ist die Frage, wofür bin ich hier und was möchte ich eigentlich in dieser Körperform auf diesem Planeten erfahren? Und wenn das klar ist, dann ja, kann man auch so ein bisschen ausräumen und sagen, okay, da richte ich meine Aufmerksamkeit hin, da richte ich es nicht hin, Da bin ich ganz konsequent. Das Problem ist ja, dass das kollektive Feld, vor allem der kollektive Schmerzkörper, ja quasi Schmerz oder Trauer und vor allem Angst belohnt, auf eine sehr verdrehte Art und Weise. Das heißt, im verdrehten Nervensystem ist es so, dass wie eine Art Belohnung ausgeschüttet wird in dem Moment, wenn ein bekannter Schmerz- oder Angstreiz auftaucht. Na, da kommt wieder der alte Schmerz und dann geht der Organismus in diesen Schmerz rein, geht so in so einen emotionalen Eingefrorenheitszustand und aus dem heraus kommt wie so eine Art verdrehtes positives Feedback. Hat man sehr häufig auch gerade in bestimmten Bereichen, dass wie so eine Art Lust an Schmerz ausgebildet wird. Völlig verdrehte Konditionierung, aber sehr, sehr häufig. Und ohne dass wir es bewusst mitbekommen, hat das getrennte Bewusstsein, in dem wir alle mehr oder weniger drinstecken, eine Art Freude an Schmerz oder eine Art Lust an Schmerz oder auch eine Art Freude an Angst. Und wenn wir in der Konditionierung drinstecken, dass wir mitbekommen, dieses getrennte Bewusstsein hat irgendeine Art Lustgewinn daran, sich selbst in Angst zu halten oder sich selbst in den Panikmodus reinzuversetzen mit Adrenalin und das System fährt hoch. Du, 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 du. Wenn das da ist, ja, dann sind wir in einer Fehlverknüpfung und der Körper leidet darunter, das Nervensystem, der Geist leidet darunter. Und wir dürfen erst einmal wieder lernen, was wirklich Freude bereitet, was wirklich erfüllt und was eigentlich ein toxischer Stressor ist.
Ja, bin ich total bei dir, bin ich total bei dir. Und ich glaube, wenn man 10 Menschen da draußen fragt, wollt ihr Leid erleben, wollt ihr Leid erleben, wollt ihr Leid erleben, würden wahrscheinlich alle sagen, nein, wir möchten glücklich sein, wir möchten in Frieden sein. Also ich würde davon ausgehen, dass der Großteil der Menschheit eigentlich nicht Leid und Schmerz wollen. Jetzt könnte man sagen, okay, Seelenerfahrung auf der einen Seite, aber würdest du sagen, und das ist vielleicht wahrscheinlich auch meine letzte Frage in die Richtung, dass man dahinter auch Agenda vermuten könnte, weil kein Kind da draußen eigentlich sagt, ich möchte von mir aus Schmerz und Leid erfahren, außer vielleicht auf einer Seelenperspektivenebene, um die Erfahrung zu machen. Oder würdest du sagen, in diesem Ganzen und wirklich, ich denke versprochen, die letzte Frage dazu, könnte dahinter auch eine Agenda stecken?
Ja, natürlich ist da eine Agenda dahinter. Natürlich gibt es Wesen, die Macht darüber ausüben, dass es vielen nicht sonderlich gut geht oder dass viele Mangelprogramme, viele Angstprogramme im kollektiven Bewusstsein aktiv sind. Natürlich ist es nicht gewollt, dass wir uns als freie, glückliche, souveräne Schöpferwesen erfahren, weil freie, souveräne Schöpferwesen kann man nicht manipulieren. Da kann man nichts ausüben, da kann man keine Stellschrauben drehen. Das heißt, wenn wir aus uns heraus souverän leben würden, dann würde das ganze Politik- und Gesellschaftssystem so nicht funktionieren. Da wären wir ja keine, ja, Wesen mehr, die einfach nur stumpf dem Konsum hinterherrennen. Da wären wir ja gar keine Verbraucher mehr. Und das sind Sachen, ja, natürlich ist da. Gibt es Wesen auf diesem Planeten, die sich daran bereichern, dass es vielen nicht gut geht? Und die Frage ist immer, wie sehr ist dieses Programm in mir, in meinen eigenen Gedanken und Gefühlen aktiv? Und was kann ich tun, um mich konsequent daraus auszuklinken, um wieder in die Eigensouveränität zu kommen?
Und diese Brücke, danke, würde ich jetzt auch wirklich gerne schlagen. Also ich finde das gut mit den inneren und den äußeren Welten, weil in der Zeit von Corona und Co. ja sehr viele Menschen in diesen Rabbit Hole abgetaucht sind. Ja, auf der einen Seite vielleicht aus Mitgefühl, auf der anderen Seite ja aus einer gewissen Neugier und Sensationslust vielleicht auch. Wie Würdest du vielleicht, wie könnten wir einen gehbaren Weg skizzieren, sich langsam auch wieder daraus zu lösen und, wie du so schön sagst, wieder herauszufinden, was macht denn eigentlich wirkliche Freude? Also draußen scheint gerade die Sonne und der Wald lacht so. Und du, also die Frage, ne, wie können wir stufenweise uns vielleicht auch dieser Sucht nach diesem Dunklen, nach dem, was wir da gesehen haben, jetzt auch ein Stück wieder uns rausziehen? Oder in Berlin waren gerade wieder die nächsten Demos. Und ich kann das auch alles total verstehen, dass, ne, wieder und wieder die Menschen dahin gehen. Aber wie können wir diesen Brückenschlag wieder auch gut machen, zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt genügend gesehen. Ich gucke jetzt mal wieder, was mir wirklich Freude bereitet, also was wirkliche Freude ist in meinem Leben.
Ja, hat ganz viel mit der Sensitivität unseres Emotionalkörpers zu tun. Wenn der Emotionalkörper überreizt ist, dann braucht er immer stärkere Reize, um irgendwie noch was zu fühlen. Das heißt, wenn da emotional gar nicht mehr viel wahrgenommen wird, dann braucht es intensive Stimulationen brauchst, ne? Die nächste Demo und laut und intensiv und das ist dann ein Grundzustand des wirklich überreizten Nervensystems. Und wenn wir feinfühliger werden, wenn wir uns mehr in uns zurückziehen und sensitiver mit äußeren Reizen umgehen, dann finden wir Freude an so vielen Kleinigkeiten. Also das Leben kann so viel Schönheit offenbaren in so vielen kleinen Momenten, wo man einfach achtsam sich eine Kerze abends anzündet oder einfach sich hinsetzt, mal nichts tut, einfach aus dem Fenster schaut, den Vögeln beim Zwitschern zuhört. Weißt du, so viele Kleinigkeiten können so Freude schenken, so Erfüllung schenken, wenn wir aus dem Überlebensmodus rauskommen und wenn wir in einem tieferen Gewahrsein, einem erweiterten Bewusstsein dadurch auch spüren mit den Sinnen über den Körper. Also es hat ganz viel auch was damit zu tun, wie reguliert ist das eigene Körpersystem und wie offen kann ich sein mit all den Sinnesreizen um mich herum. Und wenn es sehr offen ist, dann können Kleinigkeiten schon sehr erfüllend sein.
Jetzt höre ich vielleicht den einen oder anderen Zuhörer still denken oder laut denken. Ja, ihr habt ja gut reden, ihr lebt euren Traum, ihr seid vielleicht alleine, lebt auf eurer Berghütte, meditiert den ganzen Tag. Ich habe 4 Kinder, ich habe einen Job von 10 bis, von 10, genau, guten Morgen, von 8 bis 17 Uhr. Ich kann mein Nervensystem nicht regulieren. Wie soll ich in dieser Welt, wo ich funktionieren muss, wo ich das, was würdest du einem Menschen entgegnen, der einfach aufgrund seiner äußeren Umstände, vielleicht auch aufgrund anderer Dinge einfach wirklich voll ist? Wie kann auch dieser Mensch sein Nervensystem regulieren?
Ja, ich würde erstmal die Frage stellen, wie sind denn diese äußeren Bedingungen überhaupt zustande gekommen? Und was gibt es in dem, was man normal glaubt, tun zu müssen, was eigentlich überhaupt gar nicht notwendig ist, was man nur aufrechterhält, um es aufrechtzuerhalten, weil man es immer so getan hat oder weil die Gesellschaft sagt, man müsste es so tun? Also das heißt, wenn wir mal genauer rein scannen, versuchen wir immer irgendwelche Schablonen eines guten Lebens, eines richtigen Lebens zu erfüllen. Wenn wir diese Schablonen beiseite tun und wirklich reinfühlen, was ist denn das Lebensdesign, was auch wirklich zu mir passt, dann werden wir mitbekommen, ganz viel, ja, passt nicht zu mir, kann eigentlich über Bord. Und wenn jetzt so wirklich viele soziale Verpflichtungen auch anliegen, dann genau das, was wir erfahren, zum Teil des spirituellen Weges machen. Das heißt, nicht zu versuchen, irgendwie sich eine Insel zu schaffen und dann zu sagen, ja, in dem Zeitraum bitte nicht stören, hier möchte ich meditieren, sondern dann ist die Herausforderung, die Meditation, die spirituelle Praxis genau in dem zu machen, wo Reibung gerade ist, genau in dem Familienkontext, weißt du, wir haben den Atem zur Verfügung, wir können immer atmen, wir können uns in jedem Moment daran erinnern, okay, Entspannen, ruhig bleiben. Wer kreiert die Realität, der er erfährt? Ich kreiere die Realität, die ich erfahre. Okay. Kann ich die Realität umprogrammieren? Ja. Wie ist es mir möglich? Horche in dich hinein. Was ist eine neue Perspektive? Das heißt, jedes Mal so ein bisschen die Selbstwirksamkeit der Realitätskontrolle von dem, was ich erlebe, hochfahren und in aller Achtsamkeit mit den Dingen einfach umgehen, die da sind. Also dieser Stressmodus ist ja etwas, der war ja nicht immer so. Der hat sich ja eingespielt über die Jahre mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann weiß der Organismus gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, nicht in diesem Du-Du-Du-Du-Hamsterrad drin zu sein. Und wenn man schon lange da drin rennt, keinen Ausweg sieht, ja, den Weg, den man eben gerade geht, entschleunigen und zu schauen, wie kann ich genau diese Felder des familiären Lebens, des beruflichen Lebens zum Teil meiner Sadhana, meiner spirituellen Praxis machen. Und dann ist es einfach so, dass wenn ich zum Beispiel ja irgendwo an der Kasse arbeite, dass es auf einmal meine Aufgabe ist, den Christus in dem zu sehen, der gerade etwas einkauft. Ne? Weißt du, wir sind so oft in Kontakt mit anderen Menschen. Jeder Kontakt kann eine Möglichkeit sein, ein Geschenk sein, tiefer zu schauen. Okay, und dann sitze ich da nicht nur an der Kasse für 8 Stunden, sondern ich habe mir die Aufgabe gemacht, für 8 Stunden bei jedem, der vorbeikommt, den Christus in seinen Augen zu sehen. Oder den Buddha zu sehen oder Gott zu sehen oder, ne? Und wenn ich es in irgendjemand nicht sehen kann, ja, dann darf ich noch mal tiefer schauen. So, und das energetisch aufrecht zu erhalten, das auszustrahlen. Ja, da kann, weißt du, der Tag an der Kasse kann zu einer Begegnung, zu einer ständigen multiplen Begegnung mit dem einen Bewusstsein werden. So, aber das ist etwas, das muss Stück für Stück sozusagen ins System implementiert werden. Es muss reinsinken, bis es zur ersten Natur wird. Aber vorher darf es ja ein Teil einer bewussten Praxis sein, bis es wirklich reinsinkt.
Wie viel kann dein neues Buch Devasutra dem beitragen? Also, ich würde gerne mal diese Brücke schlagen. Ich habe ja gerade gesagt, du hast Bücher wieder rausgenommen, erstmal, diese Exit the Matrix-Texte. Und ich glaube auch, das Wir spricht, meines Wissens, wenn ich es mich ganz.
Nee, das Wir spricht ist noch drin.
Das ist
Ich
noch
habe
drin.
die ersten 3 Bücher rausgenommen. Die relative Abhandlung über das Absolute, dann die Exit-Matrix-Texte und das kosmische Klassenzimmer.
Das auch,
Obwohl,
ja.
ja, das auch, obwohl das sich immer noch auch gut verkauft hat. Und die Entscheidung, weißt du, ich habe immer wieder geschaut, was für einen Mehrwert haben diese Bücher noch? Wo stehe ich momentan? Was möchte ich energetisch vertreten? Und dann habe ich ein bisschen quer gelesen in den verschiedenen Büchern und habe gefühlt, dass ich mich so in mir weiterentwickelt habe, dass ich so eine andere Frequenz habe von vor, im Vergleich vor 5, 6, 7 Jahren, als die Bücher entstanden sind. Und da habe ich gemerkt, nein, ich möchte für etwas anderes stehen. Und das war für mich auch ein großer Loslassschritt, wobei ich gefühlt habe, ja, es ist wie, das Feld fühlt eine gewisse Erleichterung. Es ist wieder mehr Platz da für etwas Neues, etwas neu zu kreieren. Und ich weiß, dass viele, ne, vielleicht auch gerade von denen, die zuhören, diese Bücher kennen, vielleicht drin gelesen haben. Und ich weiß, dass es da auch so ein paar Fragezeichen gegeben hat, warum nimmt er die jetzt raus? Ist ja eher ungewöhnlich, dass ein Autor seine Bücher rausnimmt. Und ich finde, dass das Teil einfach meines authentischen Weges ist, dass ich mich als wachsendes Wesen, als sich entwickelndes Wesen begreife und dann auch für mich ein großer Prozess, den Mut zu haben, zu sagen, na, ich kann da jetzt gerade nicht mehr ganz dahinter stehen. Ne? Viele Sachen aus den Büchern sind fein, würde ich immer noch sagen, dass das fein ist, dass es auch energetisch stimmt, aber es sind Sachen drin, wo ich nicht mehr dahinter stehe, die ich heute anders sagen würde, die ich anders verpacken würde. Und aus dem Grund habe ich das Gefühl, loslassen, raus, weg, Platz schaffen, Neues einladen. Und dann dürfen die Menschen, die mit mir gehen, einfach auch diesen Schritt tun und vielleicht auch als Spiegel sehen, okay, woran halte ich fest? Weil einer, ne, ehrliches Mitteilen, einer meiner ersten, meiner größten Anhaftungen sind meine eigenen Bücher. Die Identifikation als Autor ist eine der größten Identifikationen, die ich habe. Ja. Noch größer als Seminarleiter oder eine der größten Identifikationen ist diese Autoridentifikation und das Festhalten an den Büchern. Ich habe mitbekommen, ne, die Persönlichkeit identifiziert sich damit. Boah, ich habe schon in dem und dem Alter 6 oder inzwischen 7 Bücher geschrieben, so. Und da hat sich was aufgebaut. Da hat sich Ego mit aufgebaut. Ein Autor-Ego. Und ich hatte einfach das Gefühl, das will gecrashed werden. Das will aufgelöst werden. Diese Identifikation mit dem, was ich mal geistig geschaffen habe, will transformiert werden, ähnlich wie die Mönche, die einfach das Mandala malen, das Sandmandala, was sie dann über Monate vervollkommnen, um das dann innerhalb von Sekunden wieder zu verwischen. Und da liegt eine gewisse Schönheit drin.
Und das ist auch krass. Also ich habe gerade dieses Mönchs-Mandala-Bild vor Augen. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre oder sehe, denke ich, what the fuck, was tun die da gerade? Das kannst du doch nicht machen.
Ja,
Ja.
aber das ist Schöpfung. Das
Ich, ja.
ist der Inbegriff einer natürlichen Schöpfung. Alles wird in jedem Moment wieder zerstört, wieder aufgelöst, um es wieder neu aufbauen zu können.
Kannst du ein Beispiel nennen, was dir spontan kommt, wo du sagst, das habe ich damals so gesagt, das würde ich heute nicht mehr so sagen? Gibt es etwas, was dir spontan aufploppt? Irgendein Beispiel, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen?
Ja, also jetzt aus den Büchern selber. Es gab damals, als ich mich ganz frisch auch mit diesen schwierigen Themen beschäftigt habe. Ich meine, ich habe auch Menschen begleitet, die ganz direkt rituellen Missbrauch erfahren haben. Und ein Teil in mir war damals schockiert darüber. Und diese Schockenergie von, wisst ihr, was da alles auf dieser Welt passiert? Das ist von der Frequenz in manchen Teilen immer noch drin. Das heißt, das ist nicht aus einem weiten, wohlwollenden, verständnisvollen, friedvollen inneren Ort geschrieben ist, sondern man hat ja bei den Medien diese Effekthascherei ganz oft. Und ich merke, dass manche Sachen so formuliert worden sind, um einen Effekt zu erzielen, aber nicht aus einer wohlwollenden Neutralität heraus. Und da bin ich immer mehr in mir an einen neutraleren Ort gekommen, wo ich das sehen kann, ohne zu sehr in Emotionalität involviert zu sein, beispielsweise. Und da habe ich das Gefühl, also ich kann jetzt keine konkrete Stelle
Nee, aber ich habe ein Gefühl. Ich
ausmachen.
denke, wir haben ein Gefühl dafür.
Aber ich habe das Gefühl, dass es, ja, also wo ich es auch sehr deutlich spüre, jeder kann das auch mal nachvollziehen, dass sich meine Stimme verändert hat über die letzten Jahre. Wenn man sich zum Beispiel unser erstes Interview anschaut, ich weiß nicht, ob das noch in der alten Zeit war, aber ich bin jemand anders geworden. Ich habe eine andere Stimme, ich habe ein anderes Energiefeld. Und ich kann mir zum Beispiel selber von früher überhaupt nicht mehr zuhören. Ich kriege mit, wie die Stimme gepresst ist, wie die Stimme eng ist und wie das, was ich sage, durch einen, ich sag mal, Druck rauskommt. Und ich habe meinen Körper ganz anders, bewohnt jetzt. Und die Art meines Sprechens und die Art, von wo ich die Worte hole, ist etwas ganz anderes als früher. Und das ist nicht nur in den gesprochenen Worten, sondern auch in der Schriftsprache höre ich einfach alte Frequenzen. Und da muss man dann auch sagen, okay, ich verabschiede mich von dem, weil, weißt du, ich möchte den Menschen das Beste, Beste, Beste von mir schenken. Und
So.
alles, was nicht dazu gehört, ja. Und vielleicht, ne, vielleicht gibt es Menschen, denen würde das dienen. Diese alte Version meiner selbst kann sein, dass es Menschen dient, ne, weil ich sag mal auch so, die herkömmlichen Medien mit ihrer Frequenz holen ja auch viele Menschen ab, wo sie stehen. Ist ja ein Spiegelungsgesetz. Aber wenn ich mitbekomme, ich kann eine höhere Schwingung in mir einnehmen und ich kann diese Schwingung auch bereitstellen, ja, wer bin ich dann irgendwie noch Sachen zu vermitteln oder zu verkaufen, wo diese Schwingung nicht ganz präsent ist.
Ja. Devasutra.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen, dass woraus entspringt jetzt Devasutra, nachdem wir aus der
Ja.
Matrix raus sind und das kosmische Klassenzimmer vielleicht ein bisschen hinter uns gelassen hin, tauchen wir in den Raum von Devasutra ein.
Ich bin in mir schon seit vielen Jahren auf einem, ich sag mal, heimlich geistig-yogischen Weg. Ich bin sehr tief verbunden mit verschiedenen Meistern im Himalaya, wo sich über die letzten Jahre ein tiefer Kontakt aufgebaut hat, auch eine telepathische Verbindung, aus der heraus ich mich auch durch die Unterstützung von Sanyo in ein neues Sein hineinbegeben habe. Und dieses Buch ist das erste, wo ich dieses yogische Erbe so ein bisschen mit rausgebe. Das heißt, es sind immer noch viele Meditationstechniken, die ich auch so in den Seminaren weitergegeben habe. Aber im Grunde genommen ist es wie eine komprimierte Form von dem, was ich fühle, was alles wirksam ist, was bei der Transformation unterstützt. Also das heißt, mein altes Selbst war sehr in Philosophien unterwegs, sehr vielen abstrakten Konzepten, und jetzt ist es mir ein Herzensanliegen, Handwerkszeug den Menschen zu geben. Was hilft, was unterstützt wirklich? Und dann immer zu reflektieren, was hat mir denn auf meiner Reise geholfen? Welche meditative Technik, welches Pranayama hat bei mir wirklich Veränderung bewegt? Und diese Devasutras ist eine Sammlung, nicht nur entstanden in den letzten Monaten, sondern im Grunde genommen eine Sammlung über die letzten 10 Jahren von allen meditativen Techniken oder energetischen Techniken, die gewirkt haben, auch in meiner eigenen Erfahrung. Und die habe ich dort komprimiert niedergeschrieben, um ja einfach etwas in die Welt zu geben, wo die Menschen auch aus sich heraus, weißt du, die brauchen mich nicht. Ich möchte mich überflüssig machen. Idealerweise haben sie das Buch und können im Selbststudium ganz, ganz viel schon ausprobieren und machen. Und natürlich in den Seminaren gehen wir auch zum Teil vertieft in die ein oder anderen Sachen rein. Aber das war etwas, wo ich dachte, es braucht etwas zum Selbststudium. Und ich habe ganz viel von dem, was ich selber angewandt habe, nirgendwo gefunden. Und ich habe viel geschaut in verschiedenen Kulturen und Strömungen und Yoga-Traditionen. Und ich habe viele Sachen, ich sag mal, neu aufbereitet, sind direkt zu mir gekommen über die Empfangskanäle, und das habe ich dort in schriftlicher Form festgehalten.
Was ist das Ziel der Techniken? Wenn was kommt raus, wenn ich diese Technik, also sind es verschiedene neben der Verfeinerung des Bewusstseins oder der Vereinigung mit dem Göttlichen? Ich würde dich nämlich gleich dann im Anschluss nochmal zum Nervensystemregulation was fragen, aber was würdest du sagen, ist der vornehmliche Zweck dieser Techniken, die du da vorstellst?
Die innere Heimkehr. Das Spüren, wer wir in Wahrheit im Innersten unserer selbst sind, dass wir zu uns selbst zurückkehren, aus der Entfremdung austreten und immer mehr mitbekommen, hey, das, was wir sind, ist unbegrenzt, ist unsterblich. Also dieses Thema von in die Unsterblichkeit erwachen ist auch groß, wird immer wieder aufgenommen in diesem Buch. Und ja, es geht um den Selbstverwirklichungsweg. Wie kriege ich das, was die Seele in diesem Leben verwirklichen wollte, was sie erfahren wollte, wie kriege ich das umgesetzt? Wie kriege ich das aus mir heraus, was da schlummert an Potenzial? Das ist so das Anliegen, dazu etwas, ja, in die Welt zu bringen.
Und jetzt im Anschluss nochmal die Frage, dass der Nervensystemregulation, gibt es eine Technik, die du vielleicht hier kurz auch benennen kannst oder sagen kannst, wie sie funktioniert, die die Leute im Alltag wirklich praktizieren können, wenn sie merken, das sympathische Nervensystem schießt wieder hoch, Angst, Stress, vielleicht eine Best-of-Nervensystemregulationstechnik
Best of.
für den
Okay,
Alltag an der
für den
Kasse.
Alltag. Wir fangen mal ganz minimal und einfach an. In dem Moment, wo wir uns auf den Bauchnabel konzentrieren und tief in den unteren Bauch einatmen und vor allem länger ausatmen, als wir einatmen, ein langgezogene Ausatmung. In dem Moment beruhigt sich unser Herzschlag und beruhigt sich auch unser Nervensystem. Das heißt, die Atmung, das Lungensystem ist direkt mit dem Nervensystem verknüpft. Und in dem Moment, wo wir schon bewusster tief in den unteren Bauchraum atmen und uns vor allem auf die Ausatmung konzentrieren, spüren wir vielleicht schon, wie das System herunterfährt. Und für mich ist der Atem eine der kraftvollsten Methoden, sowohl energetisch hochzufahren als auch bewusst herunterzufahren. Es gibt, weißt du, es gibt viele Elemente. Man kann mit dem Vagusnerv arbeiten. Der Vagusnerv ist so die Brücke zwischen dem respiratorischen System, dem Lungensystem und dem Gehirn. Und wenn wir vor allem tief ausatmen, dann ja, kommen wir in eine Vagusaktivierung und dadurch entspannt der Körper. Der Vagusnerv ist hier, also man kann den auch massieren. Da gibt es viele Techniken, die man vielleicht auch einfach mal im Internet anschauen kann. Stichwort Vagusnerv. Gibt es wundervolle Regulationsmöglichkeiten. Und ansonsten ist für mich einer der größten Unterstützer das Körpergewahrsein, dieses Ich stehe fest auf der Erde, Spüren der Fußsohlen, Körpergewahrsein und dann zu schauen, was rotiert. Im Emotionalsystem, im geistigen System. Also überall, wo wir so Schleifen drehen, fährt der Organismus hoch. Und je schneller es rotiert, desto schneller fährt es hoch. Und der Parasympathikus ist ja der, der die Entspannung einleitet, der das System wieder herunterfährt. Der Modus von Rest and Digest. Also das heißt ruhen und verarbeiten. Und gerade wenn wir was essen, ist es wichtig, den Parasympathikus mit reinzuholen. Wenn wir meditieren, wenn wir essen, wenn wir schlafen, wenn wir spirituelle Praxis machen, wenn wir ja durch die Natur spazieren, all das sind Elemente, wo wir den Parasympathikus mit ansprechen können. Und der ist einfach der größte Verbündete für die Erweiterung unseres Bewusstseins. Wenn wir hochgefahren sind, da dreht sich das nur um uns selbst. Wir haben gar nicht mehr die Wahrnehmung, irgendwas anderes wahrzunehmen, weil wir die ganze Zeit kreiseln. Wenn wir aber in einer tiefen Entspannung sind, und das kann jeder auch direkt wahrnehmen, dass wenn Pulsschlag sich beruhigt, Atemfrequenz sich beruhigt, dass wir mit dem Energiefeld auf einmal auch über die physischen Körpergrenzen hinauskommen und dass sich unsere Wahrnehmung damit erweitert. Und das Ziel ist natürlich, die ganze Zeit so viel wie möglich in einem entspannten Modus durchs Leben zu gehen. Macht vieles so viel einfacher.
Würdest du schon sagen, dass das die Zeitlinienwahl ist, von der viele sprechen, dass wir allein damit unsere Zeitlinie wählen, wie wir durch dieses Leben gehen? Oder würdest du das nochmal als etwas anderes beschreiben? Weil es ist ja immer wieder die Rede davon, ja, wähle deine Zeitlinie, wird die Erde untergehen, wird die Erde auf, werden wir aufsteigen? Glaubst du an diese Zeitlinienwahl und ist das, wovon du gerade gesprochen hast, eventuell schon die Zeitlinienwahl?
Im Kollektiven würde ich sagen, dass es so etwas wie diese Zeitlinien gibt. Ich könnte sie auch beschreiben als Bewusstseinsfelder, die sich langsam voneinander lösen. Es ist wie eine Art Zellteilung. Also Leben entsteht immer durch Zellteilung, aber das ist keine Teilung im klassischen Sinne, sondern es ist etwas, wo mehr entsteht. Und ich sehe es im kollektiven Feld, dass wie so Schwingungsinseln entstehen. Also zum Beispiel der Mainstream bildet eine sehr kraftvolle Schwingungsinsel auf dieser Welt, die sehr reinsaugend ist. Aber es gibt auch andere Schwingungsinseln. Und wenn wir stärker aus uns herausleben, aus unserer inneren Wahrnehmung, aus unserer Verbindung zum Schöpfer, dann bauen wir andere Felder auf, andere Schwingungsinseln und dann ja, sind wir auch in einer anderen Zeitlinie unterwegs. Und das heißt nicht, dass wir nicht wahrnehmen, dass links und rechts vielleicht Chaos herrscht, aber die Art, wie wir darauf reagieren oder die Art, wie wir darauf Bezug nehmen, ist ganz anders.
Ich würde jetzt zum Abschluss des Podcasts zum Thema alte Welt, neue Welt. Du hast, in meiner Wahrnehmung, hast du früher mal davon gesprochen, dass wir an einem Punkt stehen, der sehr ähnlich der Zeit von Atlantis ähnelt, ja, diesem Selbstzerstörungspunkt, der damals stattgefunden hat. Würdest du diese Aussage immer noch unterschreiben? Und was glaubst du, ist jetzt gerade dieser Punkt, an dem wir da vielleicht kollektiv stehen?
Das, was in der Zeit passiert oder das, was passiert ist, ist nie festgeschrieben. Je nachdem, in welcher Frequenz du bist, bist du entweder vor dem Untergang, im Untergang oder nach dem Untergang. Das heißt, wenn du in einer hohen Frequenz bist, dann bist du da schon durch. Dann bist du schon postatlantisch. Weißt du, dann hast du das Ganze durch, kannst zurückschauen, bist im Frieden. Wenn du in einer niedrigen Schwingung bist, dann bist du präatlantisch und hast die Katastrophe noch vor dir. Ja. Das heißt, unser eigener Schwingungszustand entscheidet darüber, wo wir uns energetisch in der Zeit verorten. Und ja, für viele Menschen ist es so, dass wir uns in der Phase befinden vor der atlantischen Katastrophe, vor dem kollektiven Umwälzungsszenario, was mit Sicherheit noch auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren. Allerdings ist es auch möglich, jetzt schon in der Frequenz zu sein, wo all das bereits geschehen ist. Und diese Frequenz hat sich ziemlich stabil in meinem Organismus eingefunden. Und diese Frequenz möchte ich hochhalten und bereitstellen für die anderen Menschen. Weil dann ist es bereits vollzogen und dann können wir zurückschauen und sagen, okay, war schwierig, aber irgendwie geht's weiter. Das heißt, das ist eigentlich der Zustand, ne? Da geht's hin und vieles von dem, weiß ich, kommt erst auf die Menschen zu, ist quasi in deren Zukunft, nach meinem Gefühl, in meiner Vergangenheit. Und vielleicht treffen wir uns in der Mitte, um einfach gut durch diese Zeit durchzukommen.
Ja. Dankeschön. Womit dürfen die Menschen denn jetzt, mit welcher Art des Wirkens vom Autor Robin Kaiser in dieser und in der kommenden Zeit rechnen? Also wie sieht dein Wirken gerade draußen aus? Wo können die Menschen dich treffen? Was passiert jetzt gerade?
Ja, ich mag mein Wirken weit offen halten, mich nicht festlegen, in welche Richtung es weitergeht. Natürlich sind bis in 2, 3 Jahren zum Teil Seminarhäuser gebucht und Seminare geplant. Aber wer weiß schon, ob das alles stattfindet, weißt du? Also ich versuche mir viel offen zu halten und spontan und flexibel auf die Stimme meiner Seele zu horchen und zu schauen, wie ist ein gutes Gleichgewicht zwischen meiner eigenen Bewusstwerdung und dem, wie ich andere Menschen in der Bewusstwerdung begleite. Weil wenn es zu einseitig ist, also wenn ich mich jetzt nur um mich und meine eigene Bewusstwerdung drehe, komme ich nicht weit. Wenn ich zu einseitig aber auch nur noch schaue, ne, was kann ich im Außen für Seminare machen oder wie kann ich andere begleiten und vergesse mich dabei selbst, auch einseitig. Und deswegen werde ich diesen Wechselspiel zwischen, wie komme ich selber weiter auf meinem Weg, weil es gibt einen großen Drang, mich auch selber weiterzuentwickeln, die nächsten Ebenen im Bewusstsein freizuschalten und auch noch tiefer mit den großen Meistern in Kontakt zu kommen und mit ihnen gemeinsam zu wirken. Das ist sehr da. Also es heißt, für mich geht es selber auf dem Weg weiter in Richtung Selbstverwirklichung, vor allem auf dem yogischen Pfad, mit Meditation, mit Dhyana, mit Pranayama. Das ist das, wo ich spüre, da geht es für mich weiter und entsprechend sind das auch die Sachen, die ich auch vermehrt weitergeben werde, weil das sind Sachen, die wirken, die verändern. Da bist du danach jemand anderes, wenn du bestimmte Sachen in diese Richtung verwirklicht und komplementiert hast. Du bist wahrscheinlich nicht jemand anders, wenn du über Weltgeschehen liest. Da hast du es gelesen und danach geht das Leben so weiter wie zuvor auch. Vielleicht mit ein bisschen mehr Gepäck an Schwere. Aber diese Jahrtausende alte Techniken, die wirklich von großen yogischen Meistern auf diese Welt gebracht worden sind, die manchmal sehr einfach und naheliegend sind, wenn wir die implementieren in unser regelmäßiges Sein, ja, dann blühen wir auf eine ganz wundervolle Weise. Und dieses Aufblühen, da möchte ich einfach Geburtshelfer sein und die Menschen bei unterstützen.
Wenn Robin Kaiser heute Nacht die Augen schließen würde und die Inkarnation wieder verlassen würde und das jetzt gerade sein letztes Podcast-Interview für die Menschen auf der Erde war, was wäre deine letzte Botschaft in diesem Körper für jetzt an die Menschen?
Ich würde einfach schweigen und so intensiv wie möglich die Liebe des Schöpfers durch mich ausstrahlen.
Danke für die Reise, danke für die Zeit, danke für die lange Reise schon. Ich erinnere mich auch noch gut an unser erstes Interview. Ich glaube, so 7, 8 Jahre ist es her. Du saßt noch in deinem alten Zimmer, ich war noch ganz woanders. Und schön, diese Reise irgendwie hier auch auf diesem Weg so zu erleben. Danke für dein Wirken und freue mich auf alles, was kommt.
Danke auch für dich, für die Fragen, für die Einladung, für die gemeinsame Reise und Freundschaft.
Bis gleich. Alles Gute auch da draußen.